Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mandy Schielke ist am Mikrofon. Herzlich willkommen zum Echtzeit-Podcast. Jetzt, wo so vieles zu Hause stattfindet, Schule, Job, der Alltag drumherum sowieso, wir uns mitunter auch mal selbst die Haare schneiden, fragen wir, macht uns das alles eigentlich autark oder allein? Leave me alone,
leave me alone. Das Adjektiv autark bedeutet, auf niemandes Unterstützung oder Weisung angewiesen zu sein.
Um Autarkie hat Roland Walter kämpfen müssen, braucht für fast alles Hilfen. Ohne die umfangreiche Assistenz könnte er seine vielfältigen Aktivitäten nicht ausüben.
Das Plexiglas kenne ich als die Scheibe zwischen mir und dem Verkaufspersonal, die dafür sorgen soll, dass wir uns gegenseitig nicht anspucken.
Und dann haben wir einfach aus Einfallslosigkeit einsame Orte oder einsame Spaziergänge und Berliner Umgebung in Google eingegeben.
Hier ist den Leuten, glaube ich, klar geworden, wie wichtig es ist, dass man kooperiert miteinander.
Ein Thema, vier Facetten. In diesem Echtzeit-Podcast befassen wir uns mit dem Leben zwischen Autarkie und dem Alleinsein. Alleinsein kann ja mitunter kreative Kraft freisetzen, etwas Neues zu gestalten. Wir schauen auf Kreationen, die in der verordneten Konsumpause so entstanden sind. Werden wir jetzt also alle unabhängiger? Leider nein. Autarkie dürfen wir eben nicht in jedem Fall als Unabhängigkeit interpretieren. Auch davon erzählen wir hier in der Echtzeit. Und was kann die Plexiglasscheibe, die wir jetzt überall als Trennwand erleben? Symbolisiert sie die oft unerträgliche Corona-Vereinzelung? Oder kann diesem Werkstoff vielleicht auch genau das Gegenteil gelingen? Los geht's gleich mit ganz persönlichen und gezielten Einsamkeitserfahrungen. Autark oder allein? Wie wir diese letzten Wochen erlebt haben, die Wochen des Lockdowns, hat vermutlich vor allem damit zu tun, wie wir leben. Haus mit Garten, kleine Wohnung, in der Stadt oder nicht, mit Kindern, ohne. Gerade die Wohnsituation hat plötzlich eine riesige Rolle gespielt. Und wer den Auslauf vor der Tür nicht hatte, muss erfinderisch sein. Meine Kollegin Tanja Runo wohnt in einer dieser zu kleinen Stadtwohnungen ohne irgendetwas und hat über die letzten Wochen in eine ganz neue Expertise entwickelt. Sie ist zur Expertin geworden für die einsamsten Orte der Stadt. Kann man das so sagen, Tanja?
Ja, da ist schon was dran, würde ich mir jetzt selbst so konstatieren, aber nach einiger Zeit hat es uns auch aus der Stadt rausgezogen, weil da riechen die einsamen Orte, haben wir dann festgestellt, eigentlich alle nach Pipi oder nach irgendwas anderem. Aber es gab zum Glück auch Ausnahmen.
Dann erzähl uns doch erstmal kurz davon, wie du so wohnst.
Also wir sind zu viert, zwei Erwachsene und zwei sechsjährige Kinder in Kreuzberg, da an der Markthalle 9, eigentlich schöne Gegend, auch ganz schöne Wohnung, aber eben ein bisschen klein. Drei Zimmer, zwei zum Schlafen und ein Arbeitszimmer. Und normalerweise funktioniert das gut, weil wir nicht so viel zu Hause sind, unter der Woche sowieso nicht, am Wochenende sind wir auch meistens unterwegs. Aber wie das jetzt in den letzten Wochen war, bei vielen Leuten ist uns da schon die Decke ein bisschen auf den Kopf gefallen. Und ich gebe dir mal einen kleinen akustischen Eindruck vom letzten Wochenende, nur so als kleines Beispiel.
Sag mal, wie sieht's hier eigentlich aus? Was habt ihr denn hier den ganzen Tag gemacht, sag mal? Hier, was liegt denn? Der ganze Boden liegt ja voller Sachen. Alle Decken, alle Spielsachen. Das ist doch nicht Spielen, sowas. Raus.
Wie wäre es mit Fahrradtour?
Na gut.
Ja, also das mit der Fahrradtour, das zieht dann natürlich irgendwann auch nicht mehr so richtig. Und da wird es dann irgendwann Zeit, sich was einfallen zu lassen.
Ja, klingt jedenfalls doch sehr nervenaufreibend in Stereo quasi. Ihr hättet ja auch in den Park gehen können. Der Görli ist nicht weit, das Tempelhofer Feld auch in der Nähe.
Klar, haben wir natürlich auch gemacht, aber da war es überall eigentlich zu voll, um diese Abstände einzuhalten, zumindest zu den Stoßzeiten. Und man muss dann immer aufpassen, wo laufen die Kinder hin? Und das war für alle Beteiligten einfach total anstrengend. Meine Tochter hat sich dann am Tempelhofer Feld irgendwann nochmal in so einen Rotz gesetzt, den gerade so ein Jogger ausgespuckt hatte, und dann war es aus. Es war einfach ekelhaft. Dann haben wir entschieden, jedes Wochenende rauszufahren, um die Kinder mal laufen zu lassen und unsere Nerven so ein bisschen zu entlasten.
Ja, das ist ja bei vielen so, die ja ohne Garten, ohne Datsche irgendwie jetzt mit Kindern leben. Ich persönlich habe jede Menge Fotos bekommen von Leuten, die irgendwie vermeintlich einsam im Wald sind. Leute, die teilweise seit 20 Jahren in Berlin leben und das Berliner Umfeld eigentlich noch gar nicht so kennengelernt haben. Wo seid ihr hingefahren? Worauf kam es an? Gab es da irgendwelche speziellen Kriterien, die ihr aufgestellt habt?
Na, in erster Hinsicht sollte es natürlich einsam sein. Ne? Das war erstmal das Wichtigste. Aber auch so ein bisschen erbaulich. Eine Freundin hat mir diese Ex-Tagebaue in der Lausitz vorgeschlagen zum Beispiel und meinte, da ist wirklich kein Mensch, aber das war mir dann in der Situation irgendwie dann noch in so apokalyptische Landschaften, da war ich dann skeptisch.
Kann ich gut verstehen, aber wie findet man überhaupt solche Nicht-Orte, also Orte, wo möglichst keiner hinfährt? Es gibt ja jede Menge Bücher oder in den letzten Jahren sind ja jede Menge Bücher auch erschienen zu angeblich einsamen
die
Orten.
Die einsame Bucht am Liebnitzsee oder so, ja.
Die es inzwischen auf jeden Fall nicht mehr sind. Also wie findet man das?
Ja, wahrscheinlich hätte man einfach auf der Bundesstraße aus der Stadt rausfahren können und dann irgendwo anhalten. Aber also wir hatten immerhin das Privileg, dass wir ein Auto haben. Das haben wir auch nicht alle, aber wir hatten einfach nicht die Nerven dazu, es drauf ankommen zu lassen mit diesen nörgelnden Kindern auf der Rückbank. Und dann haben wir einfach aus Einfallslosigkeit einsame Orte oder einsame Spaziergänge und Berliner Umgebung in Google eingegeben und einfach mal geschaut, was so kommt.
Und wo landet man dann?
Also ein Ort, der mir super gut gefallen hat und den ich vorher tatsächlich nicht kannte, war der Wiesenhorster Sand.
Klingt staubig.
War es auch. Das ist so eine Brache mitten in der Stadt, riesengroß. Also wenn man alles mit dazu rechnet, also auch Bahngelände zum Beispiel, summiert sich das auf 108 Hektar. Das besteht aus mehreren so kleineren begehbaren Flächen zwischen Karlshorst und Biesdorf Süd. Ein breiter, umzäunter Streifen, tatsächlich sehr sandig, zum Teil auch hügelig. Das sind vor allem so trockene Grasflächen, aber auch Bäume, Sträucher, zugewucherte Ruinen, so Schienen, die ins Nichts führen.
Romantisch.
Ja, tatsächlich. Wir sind bei der Autoklinik Lichtenberg reingegangen. Da war definitiv nicht so viel los wie im Park. Es gab Sand zum Buddeln, Wälle zum Hochklettern. Dahinter den Blick so auf die Stadt, total schön und richtig viel Platz.
Toll.
Yes. Kanntest du das?
Nee, noch nie gehört.
Ich habe im Nachhinein ein bisschen über die Geschichte dieses Geländes gelesen. Die ist auch ziemlich spannend. Da war früher mal ein Flugplatz drauf, ein Rangierbahnhof, Militärgelände der Sowjetarmee. Und unter anderem ist direkt daneben das Offizierscasino, wo die Kapitulationserklärung zum Ende des Zweiten Weltkriegs unterschrieben wurde. Und scheinbar ist es in Berlin auch einer der Orte mit der größten Artenvielfalt überhaupt. Was mir jetzt selbst nicht so aufgefallen wäre beim Durchspazieren. Aber ich habe das gelesen und dann mal beim NABU angerufen. Da hatte ich Jens Scharon am Apparat, den Sprecher der Bezirksgruppe Lichtenberg. Der hat das bestätigt.
Ja, also nachdem dieses Gelände dann 1994, nachdem die Sowjetarmee abgezogen war, zugänglich war, hat der Senat umfangreiche Untersuchungen beauftragt. Und in dem Zusammenhang wurden eben doch Arten gefunden, wie zum Beispiel verschiedene Bienenarten oder auch Rüsselkäfer, also weniger spektakuläre, eher kleine Arten, die aber seit 100 oder 150 Jahren in Berlin und an Brandenburg als ausgestorben galten. Und das macht dieses Gebiet so wertvoll für uns. Und deswegen haben wir eben auch mit der Pflege begonnen, um eben das größte Vorkommen der blauflügeligen Sandschrecke in Berlin zum Beispiel zu erhalten oder eben die Lebensräume für diese besonderen Arten.
Ja, Entschuldigung, da war der mit dem Handy unterwegs, das hört man auch. Also es sind zum Teil so Koppeln eingezäunt, wo sie ab und zu Schafe weiden lassen, damit die Wiese erhalten bleibt. Auch ein schöner Anblick. Und es läuft gerade ein Schutzgebietsverfahren, um verschiedene Flächen als Landschafts- oder Naturschutzgebiet auszuweisen. Da hat sich der NABU seit vielen Jahren drum gekümmert. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass Herr Scharon sagt, dass er es jetzt nicht so toll findet, wenn Familien diese Naturoase als Naherholungsgebiet nutzen und am Ende noch die Sandschrecke platt treten. Aber er war da zum Glück sehr aufgeschlossen.
Also ab jetzt also jedes Wochenende zum Wiesenhorster Sand. Es gibt ja genügend zu entdecken, Tanja, oder?
Ja, sollte man meinen. Aber irgendwie hat das natürlich auch unsere Lust geweckt, mehr zu entdecken, wo wir schon so einen Erfolg hatten gleich beim ersten Mal. Und vielleicht hat es auch unsere Sehnsucht befeuert nach etwas weniger trockenen und sandigen Landschaften. Wir waren dann jedenfalls noch in der Uckermark. Ich hatte so eine Zeitungsüberschrift im Ohr von den Hamptons Berlins und in der anderen hieß es dünn besiedelt, malerische Dörfer, klare Luft. Das klingt ja natürlich auch super im Corona-Kontext. Da habe ich was aufgenommen. Ich spiele es dir mal vor. Wie findet ihr es hier?
Gut. Vielleicht ein Auto ein bisschen stickig.
Aber wir steigen jetzt aus. Und
hier kann man auf jeden Fall schon mal feststellen, hier ist noch kein anderes Auto. Wir sind hier die Einzigen. Wir sind heute in Altplacht. Das ist ungefähr so 10, 15 Minuten von Templin. Hier ist so ein einsames Fleckchen. Und tatsächlich zum ersten Mal während all unserer Bemühungen sind wir hier an einem Ort mal fast ganz alleine. Also es gibt noch so zwei Radfahrer und ansonsten ist hier total tote Hose. Perfekt.
Also alles richtig gemacht, genau das, was ihr wolltet. Aber war es auch schön da, abgesehen von der Einsamkeit?
Ja, also es war wunderschön. Altplacht ist so ein winziges ehemaliges Gutsdorf in der Nähe von Templin auf so einer Art großen Waldlichtung. Ist berühmt für die hübsche Fachwerkkapelle, die der Vater von Angela Merkel mit wieder aufgebaut hat übrigens. Drum stehen 5 bis 6 Häuser und von dort sind wir am Plattkosee entlang gelaufen auf der alten Lüchener Landstraße, also Richtung Lüchen. Das ist im Wesentlichen ein asphaltierter Weg, der kilometerweit durch den Wald führt. Und eigentlich war das sehr schön, aber nach einer Weile hat sich die Begeisterung irgendwie erschöpft.
Also jetzt sind wir so eine halbe Stunde ungefähr gelaufen, würde ich sagen, durch diesen Wald. Aber wir können ja jetzt hier nicht stundenlang immer nur entlang latschen. Es wäre halt schön, wenn jetzt hier mal irgendwie eine Wiese kommen würde oder irgendwas, wo man vielleicht spielen kann oder picknicken kann. Aber, tja, also links Wald, rechts Wald, soweit das Auge reicht, also mal gucken. Und, wie findest du es hier?
Ich finde es schön, aber ich finde es auch langweilig, weil man hier die ganze Zeit nur durch den Wald latscht. Und nie ein See kommt, wo wir eigentlich hin wollten.
Ja, aber weißt du, am See sind alle.
Ist halt auch nicht immer so einfach mit Stadtkindern und Einsamkeit und Langeweile, wie wir mitbekommen, liegt auch ganz nah beieinander. So richtig entspannt war das dann. Oder entspannend war das dann doch nicht.
Ja, stimmt. Nachdem die ersten 3 Wochen immer Boden im Wald gebaut hatten, war das dann irgendwann auch durch. Und wenn man jedes Wochenende so verbringt und immer so rumwandert, obwohl man das vorher nie gemacht hat, naja.
Und dann seid ihr daraufhin einfach mal ein Wochenende ganz entspannt zu Hause geblieben?
Tja, ich glaube, die Option gab es nicht ganz entspannt. Also, aber wir sind auch nicht mehr rumgelatscht. Jetzt hör mal und rate mal, was jetzt hier kommt.
Ja, so eine Mischung aus alter Bollerwagen und Skateboard vielleicht?
Sehr gut, sehr gut. Das ist tatsächlich ein Skateboard, das seit 15 Jahren nicht mehr benutzt wurde.
Aha.
Ja, also wir waren im Flaming. Da ist dieser Flaming Skate, ich weiß nicht, ob die das was sagt, das ist so ein Landschafts... Ja, du hast wahrscheinlich einen Garten. Also dieser Landschafts-Skatepark sind quasi so Asphaltbahnen, die über die Felder führen oder durch so verschiedene Landschaften, immer so Rundwege bilden. Es gibt 8 verschiedene Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und wir waren in Luckenwalde, wo einer dieser 2 Anfängertouren beginnt. Und letztlich hat mich da eine Überschrift in der Märkischen Allgemeinen hingelockt. Da stand ganz groß Corona-Vorteil, einsam blühende Landschaften genießen. Und das wollte ich natürlich unbedingt.
So, und du bist dann da mit diesem historischen Gerät, das wir da eben gehört haben, diesem alten Skateboard mit deiner Familie hingefahren. Und wer durfte dann darauf?
Ja, mein Freund ist mit dem Gerät gefahren, es war seins. Und ich habe mir extra was Neues angeschafft, was die Kinder schon hatten.
Ja, da bin ich mal gespannt. Ich bin wahrscheinlich seit 30 Jahren nicht mehr auf irgendwelchen Rollerblades oder Inline-Skates oder irgendwas gestanden und habe mir jetzt extra welche gekauft, im Internet natürlich, weil als ich die gekauft habe, waren die Geschäfte noch geschlossen und die sind natürlich passenderweise jetzt auch eine Größe zu klein. Und jetzt stehen wir jetzt hier so im Nieselregen auf so einem Parkplatz und ein paar andere sind eben auch gekommen und jetzt hoffe ich, dass wir Abstand halten können und dass wir irgendwo auf diesen 12 Kilometern dann diese Einsamkeit erleben. Und jetzt muss ich halt irgendwie sehen, wie das so läuft.
Wenn du hinfällst, dann stürze ich an, werf dich schnell auf die Hände, ja? Nicht so, dass du hier dran kommst.
Okay.
Ja, aber nicht hier drauf und nicht hier drauf, ja?
Okay, ich versuch's.
Ist das gelungen?
Ja, ich fand es eigentlich ganz okay. Also es war auf jeden Fall schön. Die Strecke war schön. Es war auch einsam genug, vor allem wenn man wie wir erst um 4:30 am Samstagnachmittag losfährt. Und die Kinder haben auch nicht so gemeckert wie beim Wandern. Aber danach war ich ganz schön im Eimer, ehrlich gesagt. Bis jetzt tut mir eigentlich alles weh.
Und Tanja, können wir aus deinen Erfahrungen auch irgendwas mitnehmen für die ja sehr langen Sommerferien, die vor uns liegen und wo ja unsere Optionen über Brandenburg hinaus relativ eingeschränkt bleiben werden vermutlich?
Tja, wahrscheinlich muss jeder die Orte finden, die ihn da irgendwie motivieren, diese langen Sommerferien durchzuhalten. Es ist jetzt kein Geheimtipp, dass es wahrscheinlich Sinn macht, irgendwie zu den Randzeiten zu kommen, also sehr früh oder sehr spät. Und empfehlen kann ich auch, touristische Ziele anzusteuern und dann so in die entgegengesetzte Richtung einfach zu laufen, wie der Trost. Das haben wir auch ein paar Mal gemacht. Schloss Damsmühle zum Beispiel, kommt man auch zu ganz netten Fleckchen im Wald. Aber ehrlich gesagt, wenn mir jetzt jemand seinen Garten mit Hängematte anbieten würde, würde ich auch nehmen.
Unbedingt. Ansonsten Uckermark, Fleming oder vielleicht doch eher zum Biesenhorster Sand. Neue, menschenleere Orte entdecken, vorzugsweise am späten Nachmittag und dabei auch noch etwas lernen. Tanja Runow hat uns von ihren Naherfahrungen mit der Familie berichtet. Vielen Dank für diese doch sehr persönlichen Einblicke in eure Lockdown-Fluchten. Autark oder allein, fragen wir in dieser Ausgabe der Echtzeit. Autonom, autark, ein Begriff, den wir zumeist ja mit völliger Unabhängigkeit von anderen Menschen verbinden. Dass dem nicht so ist, zeigt die Geschichte von Roland Walter. Der ist Spastiker, im Rollstuhl unterwegs und wird von Assistenten unterstützt. Nur so kann er arbeiten. Kontaktverbote und Abstandsregeln verändern seine Lebens- und Arbeitsbedingungen fundamental. Mein Kollege Matthias Dell hat ihn besucht.
Dann gibt es im Flur eine große Weltkarte, auf der zurzeit ca. 50, 60 Fahnen sind an all den Orten, an denen er in der Welt schon gewesen ist.
Berlin-Lankwitz, eine barrierefreie Wohnung. Durch die führt Olaf Forner, der Assistent von Roland Walter, seinem Chef, wie Forner sagt.
Er war in Australien, er war in Neuseeland, er war in Indonesien, er war in Korea, in Südkorea. Er war in Ägypten, er war in Israel.
Auf Flugreisen muss Roland Walter auf seinen Elektrorollstuhl verzichten, den er per Joystick selbst steuern kann und dessen Akku gerade in einem Vorraum hinter der Flurwand mit der Weltkarte aufgeladen wird.
Das müsste Madeira sein.
Die Airlines können die Unversehrtheit des Geräts nicht garantieren.
Offizielle Bezeichnung meiner Behinderung: spastische Tetraplagie mit Atitosen, gekoppelt mit einer schweren Sprachstörung.
Erklärt Roland Walter seine Einschränkung auf der eigenen Website. Wegen der Sprachstörung werden Walters Äußerungen in diesem Beitrag von einem Sprecher übernommen. Im normalen Leben übersetzen die Leute, die ihn verstehen. Etwa Assistent Olaf.
Im normalen Ablauf wäre es wirklich so, dass es in der nächsten halben Stunde Roland was zum Abendbrot essen würde. Wie es in jedem normalen deutschen Haushalt um 18.30 Uhr läuft.
Was es nicht in jedem deutschen Haushalt gibt, ist das Gerät in der Küche.
Das ist die Abschlussarbeit eines Künstlers, die nach meinen Vorgaben entwickelt wurde.
An einem höhenverstellbaren Brett ist eine bewegliche Halterung aus Blech angebracht. Man kann eine Tasse hineinstecken, aus der Roland Walter dann selbstständig trinken kann. Zur Spezifik seiner Spastik gehört, dass er sich immer nur auf eine Sache konzentrieren kann.
Will ich meine Hand zum Mund führen, gelingt mir das mit großer Konzentration. Habe ich in der Hand einen Löffel, kommt meine Hand nicht zum Mund.
Roland Walter braucht für fast alles Hilfen. Wie das Klappbrett und wie seine Assistenten. Sie unterstützen Walter dabei, das Leben zu führen, das er führen will. Um diesen Zustand höherer Autarkie hat der 1963 in Magdeburg geborene Roland Walter kämpfen müssen. Dass er 2001 nach Berlin ziehen durfte, als seine Eltern die Assistenzarbeit nicht mehr leisten konnten. Dass er die Wohnung in Lankwitz bekam und die 20-Stunden-Betreuung in zwei Schichten. Das war nicht selbstverständlich. Ein Ringen mit Ämtern und Behörden, bei dem Walter und seine Freunde auch die Medien mobilisierten. Aber ohne die umfangreiche Assistenz könnte er seine vielfältigen Aktivitäten nicht ausüben.
Ich habe im Büro gearbeitet, war Jugendleiter beim CVJM, ich predige, bin Fotograf, UN-Inklusionsbotschafter, Workshopleiter, Tänzer und Performer.
Auf der Bühne steht Roland Walter nun seit fast 10 Jahren. Arbeitet mit verschiedenen Tänzern und Performerinnen zusammen in mehr als einem Dutzend Projekten pro Jahr. Neben der Arbeit am Schreibtisch verbringt Roland Walter normalerweise viel Zeit im Probenraum.
Ich habe für mich einen Rhythmus gefunden. Wenn nicht Corona ist, probe ich aktiv 4 Tage pro Woche 4 Stunden lang.
Die Kunst ist nicht nur die bessere Physiotherapie. Die Arbeit auf der Bühne verändert vor allem die Wahrnehmung der anderen.
In der Kunst ist das Besondere, dass die sogenannte Behinderung keine Rolle spielt, sondern dass ich als Künstler betrachtet werde. So wie jeder Künstler 2 Identitäten hat, die Person und den Künstler.
Anders gesagt, wenn Roland Walter im Rollstuhl unterwegs ist, sieht kein Mensch den Künstler in ihm. Bei seinen Performances hingegen, die ihn durch die Welt touren lassen, tritt die Person Roland Walter, die Behinderung, in den Hintergrund. Das ist Selbstverwirklichung.
Bei dem Projekt mit Ahmed Sura, einem Tänzer von der Deutschen Oper, gab es Leute im Publikum, die dachten, dass ich meine Behinderung nur spiele.
Weil das mit dem Spielen und Tanzen gerade nicht geht, programmiert Roland Walter im Homeoffice neuerdings Musik. Wegen der Corona-Krise musste er seine Südamerika-Tour im März abbrechen. Dabei mag er gerade Argentinien sehr.
Die Menschen da sind sehr offen und warmherzig. Man sieht überall Behinderte, die ganz normal arbeiten. In der Gaststätte, im Laden.
Autarke Menschen. So wie Roland Walter. Dank der Assistenz.
Auf niemanden angewiesen, autark zu sein, ist eine Erfahrung, auf die man sich nicht verlassen darf, wie wir hier in der Geschichte über den Künstler Roland Walter gehört haben. Autark oder allein, heißt die Überschrift dieser Echtzeit. Eigenständig, selbstbestimmt, unabhängig vom Coronavirus. Diese Idee versucht gerade einen Werkstoff zu symbolisieren, mit dem wir vermutlich alle jetzt deutlich häufiger konfrontiert sind. Plexiglas. An Arbeitsplätzen, vor Kassenbereichen. Es gibt sogar Überlegungen, Plexiglasboxen an Stränden zu errichten oder in Restaurants als Trennwände einzubauen. Plexiglas kann ähnlich wie Glas für Distanz sorgen und gleichzeitig die Illusion von Nähe erzeugen. Über das Potenzial dieses Werkstoffes möchte ich jetzt mit dem Architekten und Stadtplaner Markus Bader vom Raumlabor Berlin sprechen. Welchen Vorteil hat Plexiglas denn eigentlich gegenüber Glas? Ganz so transparent kann es ja nicht sein, oder?
Doch, eigentlich ist Plexiglas und Glas, wenn die beide neu sind und die Oberflächen noch unverletzt, dann ist Plexiglas genauso transparent wie Glas. Plexiglas wird, glaube ich, aus Erdöl hergestellt, Glas aus Sand. Plexiglas ist etwas weniger hart in der Endoberfläche, soweit ich das weiß. Und der Vorteil ist, glaube ich, dass es leichter zu verarbeiten ist, dass man es, wenn man es erhitzt, kann man es krümmen, man kann es mit mehr oder weniger einfachen Geräten, kann man Ausschnitte herstellen und dadurch kann man aus Plexiglas sehr interessante dreidimensionale Formen herstellen, die eben durchsichtig sind.
Und wie verändern diese Trennscheiben aus Plexiglas, die wir jetzt alle so um uns herum haben, Ihre Erfahrung nach denn unsere Bewegungen im Raum?
Ja, zunächst mal sind die Plexiglasscheiben ja aufgetaucht im Einzelhandel, in der Gastronomie. Die sind ja noch geschlossen und da kennen wir eigentlich den anderen Fall, dass die Gastronomen an die Tür des jeweiligen Betriebs einen Tisch stellen und dort so eine neue Schnittstelle zwischen der Essensproduktion und der Ausgabe herstellen. Das finde ich eigentlich ganz charmant, weil man sich dort immerhin noch begegnet und weil das Restaurant dann fast wie so eine Art Marktstand plötzlich operiert. Das Plexiglas kenne ich eigentlich eher aus dem Einzelhandel, also sozusagen als die Scheibe zwischen mir und dem Verkaufspersonal, die dafür sorgen soll, dass wir uns gegenseitig nicht anspucken, weil wir von dem Coronavirus gehört haben, dass er sich über die Luft überträgt. Versucht man diese Luftübertragung eben durch solche Scheiben zwischen den Menschen einzuschränken. Ich habe ein sehr schönes Bild gesehen diese Woche von einem Coronavirus-Untersuchungsmobil aus Chennai in Indien. Das sieht eigentlich aus, ja, fast wie so eine Art Tempelfahrzeug, nur dass die untersuchende Person in einer kompletten Plexiglaskiste sitzt.
Und die ist dann auch so klein, dass man gar nicht stehen kann, sondern sitzen muss, richtig?
Ja, genau, die ist so klein, dass man nicht stehen kann. Also das sieht eigentlich, es hat so eine unfreiwillige Komik, dass die Person da drin aussieht wie in einem Terrarium, wo sie gar nicht so richtig reinpasst. Sie ist dann auch noch mit Schutzkleidung selber angezogen, obwohl dort rein ja eigentlich gar kein Virus kommen soll. Und im Plexiglas sind runde Öffnungen eingeschnitten, dort sind Gummihandschuhe angebracht und über diese Gummihandschuhe werden die Menschen untersucht. Was dieses Plexiglas natürlich soll, ist tatsächlich, wie Sie gesagt haben, eine Trennung herstellen und es soll ja eigentlich Sicherheit herstellen. Da komme ich immer wieder gerne auf mein Lieblingswort dieses Jahres, nämlich die Ambiguitätstoleranz. Einen absoluten Schutz wird es nie geben. Genauso wie das eigentliche Leben immer lebensgefährlich ist, ist natürlich auch jetzt das Leben mit Corona, läuft man überall Gefahr, diesen Virus einzusammeln. Was Plexiglas versucht herzustellen, ist eine neue Schnittstelle oder eine neue, ja, ist eigentlich für mich so eine Art Materialisierung dieser Unsicherheit, in der wir uns gerade befinden.
Ja, Plexiglasboxen am Strand habe ich eben in der Anmoderation erwähnt. Das ist auch noch so ein Vorschlag. Können Sie dem was abgewinnen?
Das ist ja wie ein Bilderwitz eigentlich, ne? Also wenn man sich vorstellt, dass dieser Virus sich an der Atemluft festhält, dann ist ja eigentlich rational klar, wir bräuchten eigentlich alle nur Atemmasken, die dicht genug sind, dass der Virus da nicht durch kann. Dann bräuchten wir nicht unsere gesamten Körper und den Raum um uns rum zergliedern mit Plexiglasboxen. Ich fand das wirklich sehr lustig, also diesen Vorschlag. Und der kommt aus Italien, wo man ja auch für den Tourismus diese wunderschönen regelmäßigen Formationen von Liegestuhl-Sonnenschirmaufstellungen am Strand findet. Und die kann man natürlich perfekt ergänzen.
Sie arbeiten im Raumlabor ja auch gern mit transparenten Materialien. Dabei entstehen dann so blasenartige Formen oder auch Wandscheiben. Was interessiert Sie in Ihrer Arbeit an diesem Werkstoff?
Der Kunststoff als Material ist heute eigentlich weniger populär, als er vielleicht in der Zeit war, auf die wir uns auch gerne zurückbesinnen, nämlich in den 60er Jahren, als die Menschen sich noch entspannter mit Erdöl und Erdölprodukten Zukünfte vorgestellt haben. Damals hat man eher den technologischen Fortschritt gesehen und die neuen, sagen wir mal, qualitativen Möglichkeiten. Und was uns interessiert, an diesen freudigen Zukunftsentwurf anzuknüpfen und gleichzeitig das aber auch zu aktualisieren. Also im Raumlabor arbeiten wir nämlich nicht mit Kunststoffen als Trennmittel, sondern eigentlich eher als Gefäße für Gemeinschaft. Das heißt, die aufblasbaren Räume, die haben die unglaubliche Qualität, ganz schnell in öffentlichen Räumen, wo vorher nichts war, aufzutauchen und dort ganz schnell einen Festsaal für 100 Personen bereitzustellen. Und damit eine Möglichkeit von Gemeinschaft, eine großzügige Einladung auszusprechen. Und genau das Gegenteil von den Plexiglasboxen am Strand. Uns interessiert tatsächlich die gemeinsame Form eigentlich. Und darüber hinaus natürlich noch die Frage, wie können wir mit einfachen Mitteln Räume herstellen und wie können wir das so machen, dass es vielleicht auch nicht nur für Spezialisten möglich ist, sondern dass es für viele möglich ist. Und ich glaube, was mich daran reizt, ist auch so ein bisschen das Anarchistische. Ne? Anstatt mit Baugenehmigung und schweren Materialien und sehr kostenintensiven Überlegungen, uns Räume zu schaffen, mit quasi aus Plastiktüten mir selber ein Haus zusammenzuschweißen, das wäre doch eigentlich fantastisch.
Ich muss jetzt doch nochmal die Frage stellen, wo und in welcher Form Plexiglas bisher überhaupt in der Architektur zum Einsatz kommt. Also wir hier in der Echtzeit haben mal über Plexiglaswürfel in der skandinavischen Wildnis berichtet, die da das Gefühl vom Übernachten unterm freien Himmel neu interpretieren sollten. Aber auch in der Großstadt gibt es ja durchaus gewächshausartige Elemente, oder?
Ich kenne da vor allem die Entwürfe von Lacaton-Vassal, französische Architekten, die auch über die Frage der, wie können wir günstig bauen, sich sehr stark damit auseinandersetzen und da auch auf Kunststoffwerkstoffe kommen. Das sind die sogenannten Stegplatten oder auch, die arbeiten haben auch gerne mit sozusagen Wohnhäuser in Gewächshäuser eingebaut, weil sie festgestellt haben, dass wenn man auf vorgefertigte Strukturen zurückgreift, man einiges an Baukosten sparen kann und man damit auf andere Weise eigentlich nachhaltig argumentieren kann.
Bei diesen provisorischen Plexiglas-Trennwänden, über die wir schon gesprochen haben, so richtig schön ist das Ganze ja nicht. Können Sie sich da eigentlich auch einen kreativeren Umgang mit Plexiglas vorstellen und vielleicht auch an Ihre Ideen aus dem Raumlabor anknüpfen?
Ja, ich würde da eigentlich sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Also es gibt einen fantastischen Formschatz, wenn man in den 60er, 70er Jahren guckt bei Archizoom oder Superstudio, die so futuristische Wohninteriors entworfen haben, wo vielfach Plexiglas auch in farbiger Form zum Einsatz kommt. Wir sprechen ja meistens über Plexiglas als die transparente Trennscheibe. Es gibt es aber auch in wirklich leuchtenden Farbtönen und das wäre natürlich eine total tolle Bereicherung für unsere Umgebung, wenn wir da mehr mehr leuchtende Farben hätten. Wenn wir das schon brauchen und uns aus dem Provisorium rausbewegen wollen, dann kann man das, glaube ich, auch als Gestaltungsaufgabe begreifen. Und ich glaube, gerade in dieser ja oft mit Not und Angst verbundenen Situation jetzt, in der das Plexiglas überall auftaucht, könnte man mit Gestaltung und mit einer freudvollen Gestaltung daran erinnern, dass wir Menschen ja mehr sind als Angst und Bedrohung, sondern dass wir ein tägliches Leben leben, wo es auch um Freude, um Gemeinschaft geht und dass wir jetzt alle aufgefordert sind, unser Leben auf ein Stück weit neu zu erfinden, dass Gestaltung dazu vielleicht einen schönen Beitrag leisten kann.
Ein Plädoyer für mehr Gestaltungswillen von Markus Bader vom Raumlabor Berlin. Und den Gestaltungswillen, kann man ja auch durchaus schon erkennen. Nicht nur an den vielfältigen Do-it-yourself-Atemschutzmasken, denen man jetzt so draußen oder im Supermarkt begegnet. In den eigenen vier Wänden hatten wir in den vergangenen Wochen offenbar jede Menge Zeit, um uns von der vorgefertigten Produktwelt zu lösen und Dinge neu zu erfinden. Für dieses Phänomen gibt es auch schon einen Begriff. Self-Styling. Matthias Finger hat sich da umgehört und umgeschaut und präsentiert uns sein Best-of.
Küchlein in Form von Klopapierrollen, kontaktlose Hinterhofkonzerte, bei denen das Geld in Papier eingewickelt im Hof landet und stylische Outfits mit farblich abgestimmten Atemschutzmasken im Komplettlook.
Corona setzt, wie viele andere Krisen, kreative Potenziale frei.
Die Geschichte der Menschheit ist eine Aneinanderreihung von Katastrophen, in der Anpassung zur Weiterentwicklung führt.
Eine der typisch menschlichen Bewältigungsstrategien besteht eben darin, dass wir versuchen, erfinderisch zu sein, uns was Neues einfallen zu lassen. Das steckt ja in unserem Geist drin,
meint der Psychologe Peter Walschburger von der Freien Uni Berlin. Die Isolation konfrontiert uns mit neuen Problemen, die wir mit Fantasie meistern.
Es ist halt dann schon so, dass man durch diesen Reset dann auch selber so seinen eigenen Kleiderschrank nochmal durchforstet und alte Schätze neu entdeckt und so kombiniert, wie man das selber vielleicht gut findet.
Beobachtet Designerin Arielle de Bateau. Wenn alle Läden zu sind, emanzipieren wir uns vom Geschmacksdiktat. Über Mode lernen wir eher Grundsätzliches. Abends in den Filmen der Streaming-Anbieter. So erteilt der Schwarze Diamant Lektionen über die Bedeutung von Accessoires.
Das war eine Entschleunigung für alle. Ich denke mal, dieses möglichst viel Masse, dass das in Zukunft vielleicht nicht mehr gefragt ist. Und dass man vielleicht ein besonderes Teil macht, was lange hält.
Designer setzen bereits auf lokales Handwerk. Alexander McQueen zum Beispiel verarbeitet irisches, von der Sonne gebleichtes Leinen. Die Zukunftsforscherin Lee Edelkurt sieht eine Do-it-yourself-Attitüde erstarken und spricht gar von einer Quarantäne des Konsums. Die zeigt sich auch schon auf Instagram, wo wir gerade gerne Bilder posten, auf denen wir nichts tragen außer einem Kissen, meist mit einem Gürtel um den Bauch geschnallt, in Pillow-Challenges.
Nach Corona werden wir viele Dinge entspannter sehen.
Im Homeoffice gammeln wir, tragen höchstens obenrum mal was Formelles für die Videokonferenz und untenrum
Chino-Jogger.
Was denn das?
Etwas smartere Jogginghose, die vom Bündchen so ist wie eine Jogginghose, aber sonst aussieht wie eine Chinohose.
In beige natürlich, mit hochgekrempeltem Saum. Die Hose ist so bequem, dass ich sie in die Arbeitswelt nach Corona hinüberretten möchte, wenn ich jemals wieder ins Büro gehe.
Die angestammte Präsenzkultur wird ein Ende haben.
Arbeitsminister Hubertus Heil will im Gesetz ein Recht aufs Homeoffice verankern. Weil wir dort zu zotteligen Höhlenmenschen mutieren, explodieren im Netz die Suchanfragen zum Thema Haare selber schneiden.
Corona führt zur Selbstermächtigung.
Die wohl beliebteste Herrenfrisur ist gerade und bleibt vielleicht der Buzzcut, früher Russenschnitt genannt. Justin Timberlake und David Beckham schwören auch darauf, einmal selber mit der Haarschneidemaschine über die Rübe in der niedrigsten Stufe. Fertig.
Auf der rückwärtigen Seite des Kopfes, hier schneide ich zum Beispiel fast blind. Das heißt, ich ziehe einfach nur von unten nach oben durch, bis natürlich keine Haare mehr abfallen.
Im Netz kursieren zwar Bilder von schlimmen DIY-Frisurexzessen, doch in der Isolation stört das kaum. Und auch die wild wuchernden Pandemiebärte, über die keine Atemschutzmaske der Welt luftdicht passt, machen uns irgendwie menschlicher.
Dank Corona gehen wir aufmerksamer miteinander um.
Nicht nur im Supermarkt tanzen wir umeinander wie rohe Eier. Zukunftsforscher Matthias Hawks verortet eine neue Verbindlichkeit.
Es wird wieder telefoniert. Also das ist doch sehr überraschend. Und jetzt kann man sagen, danach rennen wir aber genauso blöd wieder weiter und wir kommunizieren genauso blöd wieder nur über Smileys, ja, anstatt mit den Menschen, die uns wirklich lieb sind, zu telefonieren. Ich kann das für mich jetzt erstmal nur beantworten und für einen großen Teil der Menschen, die ich kenne, das wird nicht so sein.
Die Jungen entdecken analoge Kulturtechniken. Die Alten skypen ganz selbstverständlich. Probleme, vor die uns Corona stellt, sind auch Möglichkeiten. Den Nährboden für die Renaissance bereitete schließlich auch die mittelalterliche Pest.
Über Self-Styling und die Befreiung vom Geschmacksdiktat. Spielarten heimischer Selbsterfindungen sind durchaus vielfältig und mitunter auch vielversprechend. Und das war die Echtzeit, autark oder allein. Das Spannungsfeld dazwischen war unser Thema. Die Echtzeit macht übrigens auch eine Serie. Bildbetrachtungen heißt die aktuelle Produktion. Die möchte ich Ihnen noch empfehlen. Auch die können Sie als Podcast abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Zu finden aber auch auf deutschlandfunkkultur.de. Danke fürs Zuhören. Tschüss, sagt Mandy Schielke.